ARD.
Unausstehliche Arbeitskollegen haben viele. Aber Ihr Amtskollege Sergej Lavrov, der Außenminister Russlands, verlässt mitunter den Raum, wenn sie spricht. Beleidigt Kollegen aus dem westlichen Ausland und redet schon mal von Dummköpfen. Wie umgehen mit einem, der generell seine eigene Wahrheit pflegt, wenn er ein ums andere Mal behauptet, Russland habe die Ukraine nicht angegriffen? Putins Krieg und Deutschlands Rolle, wie undiplomatisch können Sie sein, Frau Baerbock? Das fragen wir die deutsche Außenministerin und später in der Sendung den Leiter des Moskau-Büros der Zeit, Michael Thumann, und die finnische Sicherheitsexpertin Minna Orlander. Schönen guten Abend, wie schön, dass Sie dabei sind. Sie zu Hause und natürlich auch hier im Publikum. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich zuallererst und nicht zuletzt herzlich willkommen der Bundesaußenministerin. Hallo,
Dankeschön.
Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Frau Baerbock, als Sie vor genau 14 Tagen in der Ukraine waren das letzte Mal, da haben Sie das südukrainische Mykolaiv besucht. Und als Sie dort waren, hat das Sicherheitspersonal eine russische Aufklärungsdrohne entdeckt. Und man weiß, dass meistens, nachdem man solche Drohnen entdeckt hat, auch ein russischer Angriff von Drohnen oder Raketen folgt. Haben Sie in dem Moment gedacht, das soll jetzt mir gelten?
Nein, das habe ich nicht gedacht. Und wir waren auch nicht da, wo das Bild ist, sondern wir waren eigentlich auf einem Feld.
Ja.
Und deswegen sind wir dann sehr schnell in die Autos. Das waren natürlich gepanzerte Autos, weil wir eben nicht in der Stadt waren, sondern auf diesem Feld haben wir auch mit deutscher Unterstützung ein deutsches Start-up ein Wasserkraftwerk besichtigt, weil nämlich die Russen vor über einem Jahr das ganze Wasserversorgungswerk dieser Stadt zerstört hatten. Und die Menschen mussten einen Monat ohne Trinkwasser leben. Und dann konnte auch mit Hilfe eines deutschen Start-ups eben die Wasserversorgung wiederhergestellt werden mit Solaranlagen auf dem Dach. Und ja, aber als dann deutlich wurde, dass da diese Aufklärungsdrohne kreiste und kein Bunker in der Nähe war, sind wir eben dann in diese Fahrzeuge gegangen. Ich habe das auch schon vorher erlebt, aber das war jetzt mein 6. Besuch. Es war doch noch mal anders, zeigt, glaube ich, auch, wie sehr sich dieser Krieg noch mal verändert hat, weil er maximal auf Einschüchterung, auf Zermürbung der Bevölkerung ausgerichtet ist.
Man könnte vielleicht auch den Eindruck haben, dass es kein Zufall ist, dass binnen einer Woche Sie dieses Ding mit der Drohne erleben und publik wird, dass Russland ein Gespräch von Luftwaffenoffizieren mitgehört hat. Sagt Ihnen das was?
Und muss man, glaube ich, noch dazu sagen, als jetzt der ukrainische Präsident Selenskyj und der griechische Ministerpräsident dort waren, in Odessa, wo ich ja auch war, es ja direkte Angriffe auf den Hafen gegeben hat, auch mit Toten. All das zusammen, ja, unterstreicht nicht nur, dass wir den russischen Präsidenten nicht unterschätzen dürfen, sondern dass es auf maximale Einschüchterung fokussiert ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Und Putin hat immer mit der Angst der anderen gespielt. In Russland selber, auch schon vorher, wenn wir uns vielleicht daran erinnern, als Merkel ihn mal besucht hat, hat er einen Hund, man musste, glaube ich, sagen, auf sie losgelassen, weil er wusste, dass sie keine Hunde mag. Mhm. Und auch jetzt ist das ein perfides Spiel mit der Angst. Angst auch bei uns mit dem Ziel, die Ukraine nicht mehr zu unterstützen. Aber wir werden genau das Gegenteil tun, die Ukraine weiter unterstützen.
Sie haben auch ein bisschen Erfahrung damit. Wir erinnern uns an den Wahlkampf 21, als gab es eine russische Kampagne. Der russische Sender RT Deutsch war das damals. Der nutzte die Wehrmachtsvergangenheit ihres Großvaters. Waldemar Baerbock war bei der Wehrmacht und war Nationalsozialist. Das wurde genutzt, um eine Kampagne gegen sie zu fahren, so nach dem Motto, sie ist genauso rechtsextrem, wie der Großvater war. Da waren Sie ja noch nicht Außenministerin. Hat Ihnen das damals Angst gemacht?
Nein, und ehrlich gesagt, damals vor der Kampagne, wusste ich auch, das kam, war jetzt gerade diese Kampagne von Russia Today. Damals waren ganz, ganz viele Fake News. Und das hat auch der Verfassungsschutz dann nachher deutlich gemacht. Es gab zigtausendmal mehr Fake News über mich, ganz gezielt, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Auch das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das wissen. Das ist eine hybride Kriegsführung. Und bei mir hat es damals ganz gezielt als Frau gezielt. Das erleben wir auch heute. Dieser Krieg wird auch speziell zur Diffamierung von Frauen geführt. Ursula von der Leyen, auch noch mal ganz andere Fake News. Bei mir damals haben russische Bots, und das wurde dann über andere Medien eingespeist, behauptet, ich sei eine Prostituierte. Dieses Thema kommt immer wieder auf, letztens in Serbien auch wieder. Und da sieht man, dass das eine Zermürbungsstrategie ist. Und viele andere Fakes, die damals auch gekommen sind, zum Beispiel, ich wollte Haustiere verbieten. Das klingt ja erstmal banal, das hat aber so viele Menschen erreicht wie nichts anderes im Wahlkampf. Und da sieht man, dass man gerade diese Fake News, dieses Aushöhlen, Unterwandern von demokratischen Prozessen, von Informationen, das darf man nicht unterschätzen. Wir sehen das überall auf der Welt, wie autoritäre Kräfte Demokratien dadurch destabilisieren wollen. Und es wird von Putin ganz gezielt als Kriegsmethode, als Kriegswaffe eingesetzt. Und deswegen zu Beginn Ihrer Frage eben auch, dass in diesem Moment jetzt diese Videokonferenz öffentlich gemacht worden ist. Auch das ist natürlich kein Zufall.
Das
ist Teil der Strategie.
Zeigt das, dass wir nicht gut vorbereitet sind auf diese ganze hybride Kriegsführung?
Wir haben ja, als nach dem 24. Februar vor 2 Jahren dieser russische Angriffskrieg kam, dann sehr intensiv an einer nationalen Sicherheitsstrategie gearbeitet. Die hat 3 unterschiedliche Teile, und mir war wichtig, dass wir eben nicht nur auf den Verteidigungsbereich setzen, sondern gerade auch die Frage innere Sicherheit, Stabilisierung unserer Demokratie. Und ich habe da relativ schonungslos auch mit den Kolleginnen und Kollegen, gerade auch Nancy Faeser, daran gearbeitet, dass wir deutlich gemacht haben, dass wir mit Blick auf Fake News, dass wir mit Blick auf Cybersicherheit, Cyberabwehr, dass wir nicht so aufgestellt sind, wie eben so eine brutale Kriegsführung von Putin betrieben wird, und dass wir deswegen massiv eben auch in unsere Cybersicherheit, Cyberabwehr investieren müssen. Andere Länder, das hören wir nachher vielleicht auch von der finnischen Kollegin, sind da deutlich, deutlich weiter, weil, das gehört zur Ehrlichkeit und Wahrheit auch dazu, seit Jahren uns ja andere Länder wie die Finnen, wie die Balten gewarnt haben vor Putin, vor dieser hybriden Kriegsführung. Und leider muss man sagen, auch die Vorgängerregierung all das weggeredet hat und deutlich unterschätzt hat.
Wie ist es denn mit dem direkten Umgang? Wir gehen mal in das G20-Außenministertreffen von vor 2 Wochen. Da war es nämlich zum ersten Mal, ich glaube seit 2 Jahren, dass Sie auf den russischen Außenminister trafen, ohne dass er den Raum verlassen hat, wenn Sie sprachen, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig gelesen habe. Insofern war es wieder mal eine neue Premiere. Wenn Ihnen Menschenleben am Herzen liegen, haben Sie ihn persönlich angesprochen? Wenn Ihnen Ihr eigenes Volk, russische Kinder und Jugendliche am Herzen liegen, müssen Sie diesen Krieg jetzt beenden. Hat er irgendwie reagiert?
Ich glaube, aus meiner Erinnerung war er auch beim G20-Treffen in Indien, was 1 Jahr vorher, da saß er direkt, jetzt sieht man ja auf dem Foto, saß er so 3 Plätze weiter von mir, da saßen wir uns direkt gegenüber, also sozusagen, da konnten wir uns direkt anschauen, und da war er auch noch da, als ich gesprochen habe. Da hat er irgendwas geschrieben, ob er nur mitgeschrieben hat, das wage ich mal zu bezweifeln, aber geschrieben, da, hier hat er, sieht man ja auf dem Foto, eher weggeschaut. Aber das Wichtige ist, zum einen, seine Lügen, muss man es ja nennen, nicht stehen zu lassen. Und das ist für mich in all den 2 Jahren so wichtig gewesen, wo ja auch diskutiert wurde, warum spreche ich manche Dinge so klar an. Weil ein Teil dieser Strategie ist, dass diese Lügen verfangen. Dass Menschen, und das haben wir auch bei uns in Deutschland immer wieder, ja, aber Putin wolle doch verhandeln. Und natürlich gibt er sowas dann auch in solchen Sitzungen von sich. Zu Beginn war das harte Narrativ, die NATO hätte diesen Krieg ja angefangen. Mhm. Und da sitzen ja Länder wie Südafrika, wie Brasilien. Und zu Beginn dieses Krieges hat das bei sehr, sehr vielen verfangen. Das heißt, die Antwort, die ich dann gebe, gebe ich ja nicht nur an den russischen Außenminister, sondern versuche, all diese Lügen zu entlarven und genau, anderen am Tisch deutlich zu machen.
Sie geben es nach draußen an die Welt. Aber gibt es zwischen Ihnen, gibt es auf Regierungsebenen im Moment noch eine Kommunikation? Ich glaube, der Bundeskanzler hat mehr als 1 Jahr nicht mehr mit Putin telefoniert.
Genau, der Bundeskanzler hatte das getan, wie andere Präsidenten oder Staats- und Regierungschefs auch, weil wir seit 2 Jahren alles dafür tun, auch das ist mir wichtig, auch im deutschen Fernsehen noch mal zu unterstreichen, weil wir seit 2 Jahren alles dafür tun, dass dieser Krieg zu Ende geht, dass möglichst morgen Frieden wäre, und zwar auf allen Kanälen. Wir haben ganz zu Beginn auf unterer Ebene, das ist ja auch Diplomatie, von meinem Haus versucht, mit Akteuren ins Gespräch zu kommen. Am Anfang ging es darum, dass überhaupt humanitäre Hilfe in den Osten der Ukraine reinkommen konnte.
Aber würden Sie jetzt mit ihm sprechen?
Darf ich ganz kurz sagen? Ja. Dann hat der Bundeskanzler mit ihm gesprochen, hat nochmal auf der höchsten Ebene angesprochen. Dann hatte ich ein Dreivierteljahr nach Ausbruch des Krieges in New York, als die Generalversammlung war, gesagt, wir könnten uns ja in New York treffen, in der Hoffnung, damals ging es um Saporitsche, dieses Atomkraftwerk. Und jedes Mal wurden wir vorgeführt oder wurden falsche Dinge behauptet. Und dann haben wir gesagt, wir lassen es, also auf die Frage, ob ich mich mit ihm jetzt noch mal treffe, weil Herr Lavrov mittlerweile ohnehin nicht mehr im engsten Führungskreis von Putin ist. Das heißt, wenn wir Putin erreichen wollen, spricht der Kanzler, wenn wir versuchen wollen, auf anderen Ebenen, zum Beispiel über die verschleppten Kinder zu sprechen, dann machen wir das über andere Kanäle. Und wir versuchen es jeden Tag. Wir versuchen jeden Tag, dieses furchtbare Drama zu beenden. Und wir erleben jeden Tag auf perfide Art und Weise, dass man sich noch schlimmere Dinge ausdenkt. Vielleicht noch als kleines Beispiel angesprochen, weil dieses verhandelt doch mal. Jetzt hat es ja auch wieder der Papst gesagt, wo ich mich wirklich frage, was er sich dabei gedacht hat. Der Bürgermeister von Mykolaiv, über das, die Stadt, die wir gerade gesprochen haben, mit der zerstörten Wasserversorgung, der hat mir erzählt, als wir es besucht haben, dann das Wasserkraftwerk, Frau Baerbock, Sie wissen gar nicht, wir haben die Russen auf allen Ebenen angefleht, auch die hier in der Nähe dann stationiert waren. Ihr braucht doch auch Wasser. Lasst uns diese Trinkwasserversorgung wiederherstellen, weil die haben Brackwasser getrunken. Die mussten Salzwasser abkochen, sonst wären sie alle verdurstet. Haben gesagt, wir bauen hier eine Leitung wieder auf. Bitte lasst diese Leitung dann unbeschadet. Dann haben sie erst das Signal bekommen, ja, das geht. Dann haben sie angefangen, sie wieder aufzubauen. Und dann wurde sie wieder zerstört.
Da Sie den Papst schon mal angesprochen haben, das muss man für alle Zuschauer, die es noch nicht mitgekriegt haben, auch noch mal erklären. Der Papst hat jetzt in einem vorab veröffentlichten Interview mit dem Schweizer Fernsehsender RSI die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland aufgefordert und hat sinngemäß gesagt, die Ukraine solle den Mut haben, eine weiße Fahne zu hissen. Manche lesen das als Aufruf der Kapitulation an die Ukraine. Lesen Sie das auch so?
Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht in diesen Zeiten. Manchmal wünsche ich mir, man würde mit denjenigen vielleicht zusammen einmal in die Ukraine fahren. Mir ist es wichtig, das ist auch Teil meiner Arbeit. Ganz zu Beginn wurde auch gesagt, warum fährt die denn da an die Kontaktlinie? Ich glaube, man kann manche Dinge nur verstehen, wenn man sie selber erleben, tue ich das ja nicht. Ich lebe ja nicht im Krieg, aber selber sieht, was da passiert. Wenn man sieht, wie ein Kindergarten angegriffen wird, wenn dann noch das Spielzeug liegt, wenn man mit Frauen redet, die sagen, Frau Baerbock, wenn Frauen sicher, nicht sicher sind, ist niemand sicher. Und dann 3 Wochen später wird dieses Dorf platt gemacht und man fragt sich, wo sind jetzt diese Frauen? Oder ich habe mit Kindern gesprochen, die verschleppt worden sind aus der Ostukraine. Eine 16-Jährige, die wurde aus ihrer Schule verschleppt. Da sind russische Busse gekommen, haben gesagt, wir fahren jetzt auf Klassenfahrt. Dann haben die Kinder logischerweise gesagt, wir wissen nichts von der Klassenfahrt, was mit unseren Eltern. Dann wurden die alle in die Busse gepackt, wurden nach Russland gebracht. Über Monate hat das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, haben unterschiedliche NGOs, haben unterschiedliche Länder, Südafrika versucht, sie zu befreien. Und da frage ich mich, wo ist da der Papst? Der Papst muss davon wissen. Mhm. Und eins dieser Kinder hat es dann geschafft, mit, auf ganz unterschiedlichen Wegen eben diese 16-Jährige rauszukommen, mit der ich in Kiew gesprochen habe. Und am Ende sagte sie zu mir, Frau Baerbock, bitte, bitte, geben Sie Putin nicht nach. Meine ganzen Schulfreundinnen sind alle noch in Russland. Und das ist das, was ich denke, wenn der Papst sowas sagt, man muss Mut zu haben, zu sprechen, den Mut, den diese Kinder haben, das zu überleben, das ist wahrer Mut. Und wir müssen jetzt den Mut haben, an der Seite dieser Kinder, der Menschen der Ukraine zu stehen, alles für die Ukraine zu tun, dass sie sich verteidigen können. Weil wenn sie diese Dörfer nicht befreien können, wo nach wie vor Russen diese Dörfer belagern, vergewaltigen sie nachts die Frauen, verschleppen tagsüber die Kinder, zerstören die Wasserleitung. Und wenn es eine minimale Chance gibt, dass es Signale gibt, wo das russische Regime Putin sagt, okay, wir sind jetzt bereit zu reden, dann wäre die ganze Welt da und würde reden. Nur leider sehen wir jeden Tag das Gegenteil.
Frau Baerbock, Sie haben hier schon wieder eine persönliche Geschichte erzählt. Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren, warum Sie wie kommunizieren. Bei Ihren öffentlichen Auftritten fällt auf, dass Sie für eine Chefdiplomatin sehr ungewöhnlich, zum Teil sehr ungewöhnlich emotional sprechen. Das merkt man sowohl zum Thema Ukraine-Krieg als auch nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober oder als Sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht haben. Da gucken wir uns mal 2 Beispiele an.
Und deswegen appelliere ich an dieser Stelle nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch, als Mutter. An die Hamas und ihre Verbündeten. Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei. Als Mutter zweier Töchter stockt mir der Atem. Wenn ich an die Millionen jüdischer Kinder denke, die ermordet wurden, ihren Eltern entrissen, alleingelassen, voller Schmerz und Angst vor dem Ungewissen.
Frau Baerbock, normalerweise sagt die diplomatische Sprache, ja, das ist besorgniserregend. Sie aber lassen Traurigkeit zu. Lassen Sie diese Gefühle bewusst zu?
Also in beiden Momenten konnte ich gar nicht anders. Und natürlich kann es oder gibt es Mittel, um das zu unterdrücken. Aber ich habe noch keinen anderen Außenminister getroffen, der in der Situation, die erste, das war eine Pressekonferenz, als ich so zur Seite geguckt habe, da saß der Vater von zwei kleinen Mädchen, die jetzt zum Glück befreit worden sind. Ich habe mit denen telefoniert, das war eines der schönsten Telefonate, die ich in meinem Leben hatte. In dem Moment saß da dieser Vater zerstört am Boden, die ganze Zeit nur geweint. Wir hatten vorher beide ein Kurzvideo gesehen, wie die Hamas-Terroristen das Massaker vor Ort verübt haben. Und dann hatte er die Fotos seiner Kinder, Kleinkinder dort liegen und hat die ganze Zeit nur gesagt, Frau Baerbock, ich habe die zu den Großeltern geschickt. Und ich habe sie nur einmal gedrückt und alles, was ich mir wünsche, ist einfach, dass sie wiederkommen. Und wer in dem Moment nicht mitgenommen ist, der denkt dann an Autos, an Fußball oder an irgendwas anderes. Und ich habe mir mal geschworen, der Politik jetzt manchmal auch richtig hart zu, wo man diese Methoden anwenden kann. Aber dann baut man Mauern um sich. Und ich glaube, man macht eine andere Politik, wenn man in diesem Moment denkt, okay, man darf mir jetzt nicht anmerken, dass ich total mitgenommen bin, weil dann denke ich im Zweifel an Autos, während mir ein Mann gerade erzählt, dass seine kleinen Kinder und seine Frau verschleppt worden ist. Und das halte ich für falsch als Mensch. Und ich glaube, man macht im Zweifel auch eine andere Politik. Natürlich heißt das nicht, dass man jedes Mal sich von seinen Gefühlen, ich glaube, früher hätte man übermannen lassen, da sieht man auch schon, dass es vielleicht eine Männersprache ist, also dass man sich von seinen Gefühlen irgendwie leiten lassen darf, ganz und gar nicht. Deswegen, es gibt ja Methoden und im Zweifel kann man sagen, okay, jetzt muss ich ganz rational sein. Aber ich erlebe, dass viele andere im Übrigen auch in dem Kontext, ein männlicher Kollege hat mir mal gesagt, stimmt, ich habe noch nie darüber gesprochen, dass ich ja auch kleine Kinder habe. Warum denn eigentlich?
Es ist nur so auffällig, dass Sie das fast immer tun. Also Sie machen es nicht nur, wenn Sie mit Kriegsopfern zu tun haben, sondern auch, wenn Sie vor den Vereinten Nationen sprechen. Ist das was, was Sie sich vorgenommen haben? Glauben Sie, dass Sie politische Entscheider dann anders erreichen?
Ich glaube vor allem, dass man die Menschen anders erreicht. Und auch das ist was, was für mich in der Politik, manchmal sage ich bei Besuchen, Außenpolitik heißt auch nicht, dass sich zwei Außenminister treffen und dann mal ihr Außenministerium, das Regierungsviertel von innen gesehen habe, sondern ich repräsentiere 84 Millionen Menschen in der ganzen Vielfalt. Deswegen glaube ich, ist auch richtig, dass man nicht sagt, es gibt nur eine Art von Außenpolitik, sondern ich repräsentiere Männer, Frauen, Kinder, Erwachsene, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund. Deswegen ist mir auch wichtig, dass mein auswärtiges Amt vielfältiger wird, damit nicht alle denken, in Deutschland sehen ja alle gleich aus, um es ganz platt zu sagen. Und genauso, wenn ich ein Land besuche, kann ich mir doch keinen Eindruck von einem Land machen, in dem ich mal eine Stunde mit dem Außenminister gesprochen habe. Deswegen ist es mir wichtig, zu den Menschen zu gehen und ja, auch zu Kindern zu gehen, weil manche Dinge versteht man aus meiner Sicht eben nur, wenn man das Leid auch eines Krieges an allen Menschen versteht. Und gerade diese Hamas-Situation, ich habe sofort, nachdem ich die Videos gesehen habe, gesagt, als auch einige Experten in Talkshows gesagt haben, ja, so verhandelt man mit Hamas-Terroristen, ist ja vollkommen klar, ein Soldat ist so und so viel wert. Und ich hatte gesagt, ich glaube, das ist diesmal anders. Und hätte ich diese Videos nicht gesehen und hätte nicht von den Opfern gehört, was passiert ist, hätte ich diese Einschätzung nicht gehabt. Und warum habe ich gesagt, warum? Ich glaube, diesmal ist es anders? Weil sie gezielt Frauen und Kinder verschleppt haben. Wer nach Soldatenleben wie früher verhandelt, der verschleppt ja keine Frauen und Kinder, sondern es ging um was anderes. Und dann hat man auch gesehen, IS-Gruppen waren mit dabei. Und der IS hatte diese Verbrechen schon im Irak an den Jesiden ausgeübt. Da wurden Frauen versklavt. Und deswegen, ja, glaube ich, dass es so wichtig ist, dass man eben auch gezielt darauf schaut, wer sind die Opfer? Und wenn die Opfer Kinder sind, auch über diese Kinder spricht, die dort Opfer sind, weil man dann am besten Lösungen findet oder in Verhandlungen, um die Opfer frei zu bekommen, auch weiß, wie man die Täter ansprechen kann.
Können wir zur Ukraine zurückkommen? Denn Sie sind Außenministerin geworden in einer Zeit, in der ganz klar die Illusion eines friedlichen Russlands längst zerplatzt war. Glauben Sie, dass das, Sie haben es deutlich gemacht, dass das bei Ihnen angekommen ist, aber glauben Sie, dass diese Erkenntnis bei allen in der Regierung, vor allem in der Kanzlerpartei der SPD, in vollem Ausmaß angekommen ist?
Ja. Und so haben wir auch unsere nationale Sicherheitsstrategie aufgestellt und haben gemeinsam als Bundesregierung deutlich gemacht, mit diesem Russland, mit diesem Putin-Russland wird es, ich füge ein großes Leider ein, leider auf absehbare Zeit keine Sicherheit geben. Und deswegen müssen wir uns vor diesem Putin-Russland schützen und daraus auch unsere Sicherheit anlegen. Das, was Putin jetzt macht, ist eben diese Zermürbungsstrategie.
Ich weiß, aber ich fragte nach der SPD, nicht nach der Zermürbungsstrategie.
Genau, aber darauf komme ich jetzt zurück.
Woran machen Sie das?
Das Ganze ist komplex. Auch das ist, glaube ich, die größte Gefahr, dass wir uns die Dinge zu einfach machen, nur schwarz oder weiß, ja oder nein. Denn darauf komme ich zurück. Wir haben uns das am Anfang in dieser nationalen Sicherheitsstrategie genauso angelegt. Und deswegen ein klares Ja von meiner Seite. Putin setzt aber auf diese Zermürbungsstrategie, dass uns die Luft ausgeht. Er weiß, in Demokratien sind immer wieder Wahlen. Er weiß genau, vor Wahlen braucht man Stimmung im Land, die hinter einem stehen. Und deswegen zielt er jetzt so auf diese Stimmung. Und deswegen appelliere ich gerade in diesen Zeiten, und deswegen danke, dass Sie mir bei manchen Fragen auch ein bisschen Raum lassen, appelliere ich so daran, wir dürfen uns nicht nach Stimmungen allein ausrichten, weil mit diesen Fake News, mit diesen ganzen Methoden kann man Stimmung maximal beeinflussen. Und das sehen wir jetzt ja auch, die Umfragewerte.
Lassen Sie mich erklären, warum ich diese Frage stelle. Der Kanzler hat ja ein Machtwort gesprochen, was die Taurus-Lieferung betrifft. Wir wollen gleich auch mit den anderen Gästen detailliert darüber sprechen. Aber was mich interessiert, dieses Machtwort scheint die SPD auch insofern zu nutzen, als dass sie sich jetzt als Friedenspartei positioniert. Und ich möchte gern wissen, wie bewerten Sie das, dass Innenpolitisches, gar Parteitaktisches wichtiger sein könnte als das, was außenpolitisch auf dem Spiel steht, wenn Russland diesen Krieg gewinnen sollte?
Da Putins Strategie nicht nur eine Zermürbungsstrategie ist, sondern Demokratien zu spalten, werde ich, ich bitte hier um Verständnis, aber ich weiß ja, was Ihr Job ist, werde ich nicht die SPD kommentieren oder wie ihre Wahlkampfstrategie ist kommentieren, sondern mein Job als Außenministerin ist, dass ich alles dafür tue, dass wir in Frieden und in Sicherheit und in Freiheit in unserem Land und in Europa leben können. Mit unseren Freunden und Partnern. Und zwar auch unsere Freunde und Partner in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Und deswegen hatte ich zu Beginn gesagt, wir haben unsere Nachbarn und Freunde, unsere engsten Verbündeten schon mal enttäuscht, ist schon sehr diplomatisch ausgedrückt. Und alle haben sich gefragt, was ist denn mit den Deutschen los? Und dann kam dieser 24. Februar. Und dann haben wir in den letzten 2 Jahren mit allem, was wir hatten, Vertrauen zurückgewinnen können. Vertrauen zurückgewinnen können, weil andere gewarnt haben, seid nicht naiv mit Russland. Und auf Ihre Frage jetzt, und deswegen hatte ich das mit der Zermürbungsstrategie gesagt, müssen wir alle nicht wieder naiv sein, sondern klug sein und wissen, in diesen Wahlkampfmonaten vor der Europawahl, vor den Wahlen in Ostdeutschland, wird natürlich von außen total versucht werden, mit Fake News, mit Verunsicherung, mit diesen Drohgebärden, Atombomben und anderes, eine Stimmung zu erzeugen, dass die Unterstützung für die Ukraine bröckelt. Und genau das dürfen wir nicht zulassen.
Verfängt denn diese Strategie?
Ja, das sehen wir. Das sehen wir in Umfragewerten und auch da vielleicht an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die zuschauen. Auch ich möchte, dass morgen Frieden ist. Und die Ukraine wünscht sich das so sehr, wie, glaube ich, niemand anders auf der Welt. Nur das Problem ist, wenn wir jetzt nicht Stärke zeigen, dann wird es keinen Frieden geben. Für Frieden braucht es Stärke und Geschlossenheit. Und deswegen müssen wir die Ukraine mit allem unterstützen, was wir haben, ohne selber Kriegspartei zu werden. Und das bedeutet vor allen Dingen mit der Luftverteidigung, mit der Munition. Nicht, weil wir Waffen toll finden oder weil Waffenlieferungen Selbstzweck sind, sondern wenn wir das nicht tun, dann werden mehr Orte eingenommen. Das erleben wir. Dann fallen mir mehr Bomben auf Odessa, wo ich gerade war. Dann sterben mehr Menschen, dann werden mehr Kinder verschleppt, dann werden mehr Frauen vergewaltigt. Und wenn wir das nicht aufhalten können, rückt die Front, die Ukrainer haben das ja zurückgedrängt von Kiew weg, rückt die weiter zu uns. Das heißt, wer Frieden will, vor allen Dingen auch hier in Europa, der muss jetzt alles dafür tun, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert.
Wir werden gleich detailliert darüber sprechen mit unseren Gästen, wollen aber einen kleinen Film angucken, denn es ist viel passiert in den vergangenen 2 Wochen. Frau Baerbock hat schon ein paar Stichworte genannt. Das Nein des Kanzlers zum Taurus, dazu der Abhörskandal. Dann die ein oder andere Verstimmung mit den europäischen Nachbarn. Mal sehen, wie das Vertrauen heute aussieht. All das scheint vor allem einem Munition zu liefern, nämlich dem Kriegsherrn im Kreml.
26. Februar, Berlin. Lange erwartet begründet Bundeskanzler Scholz seine ablehnende Haltung zur Taurus-Lieferung. Die Gefahr einer Eskalation sei zu groß.
Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.
Am selben Tag bringt Präsident Macron Bodentruppen ins Spiel. Derzeit gibt es keinen Konsens, Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. 1. März. Russische Staatsmedien veröffentlichen die Aufzeichnung einer abgehörten Besprechung hochrangiger deutscher Luftwaffenoffiziere zur möglichen Taurus-Lieferung. Sie diskutieren, ob die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern die Krimbrücke zerstören könne.
Das bringt es ja schon ganz gut auf den Punkt. Wir alle wissen ja, dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wissen wir auch, was das am Ende bedeutet.
In Moskau wird das Gespräch bewusst falsch verstanden. Der deutsche Botschafter muss sich fragen lassen, ob Deutschland plane, die Krimbrücke zu zerstören. Sindelfingen, 4. März. Der Bundeskanzler nutzt den Besuch einer Berufsschule für ein Machtwort.
Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Und diese Aussage habe ich sehr klar gemacht. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Berlin, 7. März. Der britische Außenminister Cameron ist zu Besuch bei seiner deutschen Amtskollegin. Die Außenministerin wirbt erneut für weitreichende Waffenlieferungen.
Wer das ignoriert, dass es ein Vernichtungskrieg ist, wer ignoriert, dass man jetzt alles mobilisieren muss, damit die Ukraine zum Frieden kommen kann, der handelt fahrlässig. Das heißt konkret mehr Munition, mehr Luftverteidigung, mehr weitreichende Waffen, damit die Ukraine ihr Überleben sichern kann.
Cameron erklärt, warum die NATO aus seiner Sicht nicht so schnell Kriegspartei wird. Solange wir uns nicht in einer Situation befinden, in der ein NATO-Soldat einen russischen Soldaten tötet, verursachen wir keine Eskalation. Wir verhelfen der Ukraine, sich selbst verteidigen zu können.
Sagt der britische Außenminister bei seinem Besuch in Berlin. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich aber meine weiteren Gäste begrüßen. Minna Orlander ist da. Ich muss ablesen, sie ist Sicherheitsexpertin vom Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Schön, dass Sie da sind. Und Michael Thumann ist da, der Leiter des Moskau-Büros der Zeit. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielen Dank. Frau Baerbock, teilen Sie das, was Ihr Kollege Cameron sagt, dass wir erst dann am Krieg beteiligt sind, wenn ein NATO-Soldat auf einen russischen schießt?
Ja, und zwar nicht, weil Herr Cameron das jetzt gesagt hat, sondern ich habe ja bereits deutlich gemacht, wir besprechen diese Fragen ja tagtäglich jetzt seit 2 Jahren. Und wir haben zu Beginn uns, glaube ich, alle schwer getan, wir Deutschen insbesondere, weil wir niemals uns hätten vorstellen können, da haben andere Länder uns vorgewarnt, aber so ist es, dass wieder der Angriffskrieg nach Europa zurückkommt. Und dann sind wir Schritte erst am Anfang langsamer gegangen, haben dann aber gemeinsam mit unseren Partnern deutlich gemacht, wie mein Kollege David Cameron hier ausgeführt hat, dass wir die Ukraine mit allem unterstützen, was wir haben, ohne dass die NATO Kriegspartei wird und dass deswegen nicht NATO-Soldaten gegen russische Soldaten kämpfen, wie er das Recht auf Selbstverteidigung aber unterstützen.
Dann könnten wir aber auch Taurus liefern, ohne Kriegspartei zu sein, wenn das die Definition ist.
Dafür müssen wir im Bundeskabinett bekanntermaßen alle diese Entscheidung unterstützen. Und das
tut der Kanzler nicht, weil er ja ein Machtwort gesprochen hat. Haben Sie davon eigentlich gewusst, dass er das tun würde?
Wir sind ja logischerweise ständig miteinander im Gespräch. Ich habe im Sommer, als ich auch wieder mal in der Ukraine war, sehr deutlich gesagt, dass mit Blick auf den Minengürtel, den wir im Osten der Ukraine haben, wir weitreichende Waffensysteme brauchen.
Dazu in Klammern auch Taurus.
Im Klammern auch Taurus. Mhm. Dazu zählen aber auch die Mars-Raketenwerfer. Dazu zählen zum Beispiel auch die Panzerhaubitzen, die wir geliefert haben. Das heißt, diese Frage von weitreichendem Waffensystem, die haben wir eigentlich schon mal diskutiert. Andere Verbündete haben das jetzt getan, wie die Briten, wie die Franzosen. Wir haben gesehen, dass das sehr wichtig war, auch mit Blick auf, dass das Schwarze Meer frei werden konnte.
Bleiben Sie doch bitte dabei. Ist das die Debatte jetzt zu Ende, weil der Kanzler sagt, ich bin der Kanzler, ich sage, die schicken wir nicht mehr, Debatte vorbei.
Wenn man dem Kanzler ganz genau zugehört hat, und das tue ich jeden Tag, hat er ja deutlich gemacht, dass wir verhindern müssen, dass wir nicht Kriegspartei werden dürfen. Wir haben die Frage Ringtausch auch in der Vergangenheit. Das war sozusagen mit eine deutsche Erfindung. Das hatte ich damals mit meiner britischen Kollegin, da war es noch Liz Truss, am Anfang sozusagen erfunden mit den Panzern, weil wir als Deutsche nicht direkt Panzer geliefert haben. Und das wäre zum Beispiel eine Option. Aber das besprechen wir gemeinsam, vertraulich, damit wir gemeinsam zu entscheiden.
Muss ich auch erklären, Mr. Cameron hat auch vorgeschlagen, der Süddeutschen Zeitung sich gegenüber zumindest aufgeschlossen gezeigt für einen Ringtausch, heißt, die Deutschen liefern ihre Marschflugkörper an die Briten, damit die Briten ihre Marschflugkörper an die Ukraine schicken könnten. Dafür zeigen sie sich auch aufgeschlossen.
Das wäre eine Option und die haben wir vor etlicher Zeit auch schon mal mit anderem Material getan.
Frau Ollender, Sie sind in Finnland geboren, haben aber in Deutschland studiert und auch lange gearbeitet, sind dann aber seit 2 Jahren wieder zurückgegangen in ein Land, das sich mit Russland eine rund 1300 lange Grenze teilt und seit vergangenem Jahr in der NATO ist, was für Putin eine maximale Provokation ist, könnte man, glaube ich, so sagen. Wie sieht man das in Ihrem Land, dass die Lieferung eines Marschflugkörpers aus deutscher Sicht nicht getan wird und dass das, weil der Kanzler findet, das könnte für Putin eine Provokation sein?
Also erstens muss ich vielleicht darauf hinweisen, dass das ja scheinbar doch nicht so eine Provokation war für Russland, wie alle gedacht haben. Also wir sind der NATO beigetreten und es ist kein dritter Weltkrieg ausgebrochen oder sonst etwas so Furchtbares passiert. Also ja, jetzt sehen wir an der finnischen Grenze zum Beispiel diese hybride Operation, dass Russland eben MigrantInnen an die Grenze bringt und dann auch über die Grenze zwingt. Und das zeigt leider auch, dass der Krieg in der Ukraine momentan für Russland besser läuft. Russland hat die Kapazität dafür frei. Was jetzt genau diese Taurus-Debatte angeht, man hat es mit etwas weniger Aufmerksamkeit verfolgt in Finnland als zum Beispiel die Leopard-Debatte um die Kampfpanzer, weil da die deutsche Rolle noch entscheidender war. Also wenn Deutschland da jetzt irgendwie auf dem Nein beharrt hätte, dann hätte ja auch niemand diese Panzer in die Ukraine liefern können. Und deshalb war es so wichtig damals, dass Deutschland sich dann auch bewegt hat. Jetzt mit dem Taurus ist es etwas anders. Also es wäre extrem nützlich für die Ukraine, diese Flugkörper zu erhalten. Aber es handelt sich ja jetzt nicht um so eine Wunderwaffe, die es schnell dann wird in dieser Debatte, wenn es dann darum geht, kann dieses eine Waffensystem dann irgendwie den Krieg entscheiden oder wird damit dann gleich auf Moskau geschossen?
Aber sie steht jetzt im Mittelpunkt der Debatte eben gerade, weil der Kanzler sie jetzt ausgeschlossen hat. Herr Thumann, wie definiert denn Putin Kriegsbeteiligung und wann er sich wie provoziert fühlt?
Naja, das ist halt sehr flexibel bei Putin, weil er einfach natürlich das immer gerade so dreht, wie er es braucht und dabei einfach auch eben alles über den Haufen wirft, was wir bisher und was man auch früher im Kalten Krieg als wirkliche Kriegsbeteiligung verstanden hat, weil da gab es ja auch vielfältige Unterstützung von Staaten, die im Kriege sich befanden, von Seiten der USA und von Seiten der Sowjetunion. Aber hier scheint mir liegt was anderes noch vor, weil Putin versucht eben einfach maximale Verunsicherung zu verbreiten. Deshalb setzt er ja auch immer wieder die Atomwaffe und ihren möglichen Gebrauch ein. Und Lavrov und Putin und alle weisen darauf hin, wie nah denn auch russische Raketen etwa von Berlin oder von Warschau stehen, da sie ja im Kaliningrader Gebiet auch stehen. Und er lässt dabei aber immer völlig offen, was er eigentlich machen wird. Und ich denke halt, wir machen den Fehler dabei und die Bundesregierung macht den Fehler, dass wir viel zu viel erzählen, was wir eigentlich genau machen oder was wir nicht machen. Und insoweit, ich nenne das einfach das Syndrom der Ausschließeritis. Wir schließen aus, dass Taurus eingesetzt wird. Warum lassen wir es nicht einfach offen und lassen die einfach ein bisschen schmoren in Moskau, ein bisschen schwitzen? Und warum sagen wir, wenn der Macron dann zu später Stunde in der Pressekonferenz sagt, also möglicherweise muss man vielleicht auch über Bodentruppen nachdenken. Es war ja nicht deutlich, sondern es war ja angedeutet. Warum stellt sich der Kanzler dann hin und schließt gleich aus? Ich würde einfach viel mehr offen lassen in diesem Armringen, in dieser hybriden Auseinandersetzung mit Russland und denen nicht die Sicherheit geben, dass wir bestimmte Dinge machen oder nicht.
Das hat Emmanuel Macron ja vor allem deshalb gesagt, weil er gefragt wurde und weil er eigentlich signalisieren wollte, er will gar nichts ausschließen, im Gegensatz zum Kanzler, der viel ausschließt. Ist es also, Frau Baerbock, die bessere und klügere Strategie, weniger auszuschließen?
Also ich teile die Analyse. Putin spielt, das habe ich ja zu Beginn gesagt, mit unserer Angst. Deswegen, wenn er genau weiß, wovor wir Angst haben, ist das natürlich ein sehr einfaches Spiel. Und ich glaube, das ist es, was vielleicht uns hier in Deutschland noch nicht so klar ist, wie direkten Nachbarländern. Ich habe so viel gelernt, das ist das Schöne übrigens an meiner Arbeit, dass man ja so wahnsinnig viel lernt, wenn man in andere Länder reist. Gerade in den baltischen Staaten, aufgrund ihrer Erfahrung, wo fast jede Familie irgendwie damit verbunden ist, dass sie unter früherer sowjetischer, russischer Vergangenheit leiden mussten, Teile verschleppt worden sind, ermordet worden sind gewisse psychologische Kriegsspielchen eben viel präsenter. Und das ist es was, wo ich glaube, wir viel mehr zuhören müssen. Das haben wir immer wieder auch getan, aber auch jetzt zuhören müssen von anderen, die mit dieser Angst, aber eine Angst, die sie nicht zeigen, eben schon seit langem, langem Leben ist. Man muss sich das vorstellen, diese lange Grenze, die man zu Russland hat, plus das Narrativ. Wenn ich einmal noch mal auch auf Ihre Frage da zurückgehen kann. Sie hatten ja gesagt, hat das nicht Putin provoziert, dass Finnland jetzt beigetreten ist? Da haben wir schon wieder das russische Narrativ. Als wenn Finnland sich ausgedacht hätte, wir wollten jetzt mal der NATO beitreten. Die Reaktion Finnland und Schweden war ja, dass sie über Jahrzehnte gesagt haben, wir wollen eigentlich in Anführungszeichen neutral sein. Und dann, die dazu gezwungen worden sind, die haben ja eine viel größere Zeitenwende gemacht als wir, nämlich in einer Volksbefragung dann gesagt, wollen wir der NATO beitreten. Und das ist das, was Putin einfach perfekt kann, immer wieder das Narrativ total zu verdrehen oder zu suggerieren, wenn wir jetzt irgendwelche Waffen liefern, wären wir irgendwie Schuld- oder Kriegspartei. Und auf diese Spielchen dürfen wir uns nicht einlassen.
Aber es ist auch interessant, da würde ich gerne Herrn Thumann fragen, wie das bei Putin ankommt, wenn die deutsche Regierung eben sehr wohl Dinge ausschließt und auch nicht mit einer Stimme spricht. Also die Bundesaußenministerin weiß, sich diplomatisch auszudrücken, aber wir alle wissen, sie ist eigentlich dafür, die Taurus-Marschflugkörper zu liefern und der Kanzler hat es jetzt ausgeschlossen. Wie geht das, wie kommt das bei Putin an?
Naja, das kommt natürlich sehr gut an, weil er selbstverständlich genau diese Art von kleinen Unterschieden und Nuancen versucht zu verstärken. Und das ist übrigens auch das, was natürlich die russische Strategie angeht. Sie versucht die ganze Zeit innerhalb der Europäischen Union die Unterschiede zu verstärken, herauszuarbeiten, was die Balten und die Polen für furchtbare Kriegstreiber seien. Und dann gäbe es ja andere, die ticken ganz anders. Der Orbán, der ist eigentlich ganz in Ordnung in Ungarn, der versteht was vom Frieden. Also diese Art von Unterschieden versucht man dann halt eben unter den EU-27 so zu verstärken, dass man halt eben am Ende nicht zu gemeinsamen Entscheidungen kommt. Mhm. Und da ist halt dann wirklich die große Frage, wie es gelingt, weil ja tatsächlich da spielt einer und dann auch noch wahnsinnig zentralisiert in einem zunehmend totalitären, diktatorischen System. Und da sind halt auf der anderen Seite halt eben deutlich über 20 Staaten und die müssen sich einigen. Das ist ein struktureller Nachteil. Man kann ihn aber auch durch enge Verständigung zu einem Vorteil drehen. Und Das funktioniert derzeit halt eben nur leider nicht. Das funktioniert eben auch leider gerade zwischen Deutschland und Frankreich derzeit nicht. Und das wird uns halt eben in der Auseinandersetzung so schmerzhaft bewusst, weil gerade jetzt ist eigentlich so ein Moment, wo man sich auch im Hinblick auf die bevorstehende Wahl in den Vereinigten Staaten und womöglich unangenehm, für uns sehr unangenehmen Ergebnissen, sich jetzt schon sehr eng absprechen muss, wie man dann auch darauf reagiert und dann womöglich zwischen einem diktatorischen Russland auf der anderen Seite und einem möchte gern diktatorischen, Trump hat ja gesagt, am ersten Tag wollte er Diktator sein, also da irgendwie in die Zange gerät. Und das halt muss man heute schon sehr darüber nachdenken, wie man da den Schulterschluss findet.
Wir wollen gleich auch noch den Blick in die Vereinigten Staaten werfen, will aber gern noch mal über diesen Abhörskandal wissen. Finnland, ein Land, das ja sozusagen russische Spionage mit in der Muttermilch aufgesogen hat. Früher ist man, glaube ich, zu Sowjetzeiten nur in die Sauna gegangen, um geheime Gespräche zu führen. Wie blickt denn Finnland auf das, was jetzt hier passiert ist?
Also einerseits muss es ja jedem klar sein, dass Spionage betrieben wird und dass vor allem Russland das tut, ist völlig klar. Das betreibt Russland auch nicht erst seit letzter Woche oder wann auch immer das abgehört wurde, vor ein paar Wochen gegen Deutschland, sondern das ist schon ein Phänomen, das es schon immer gibt. Und da ist dann die Frage, was macht man damit? Also was macht man dagegen vor allem? Also dass man sich selbst schützt und seine eigene Informationssicherheit auf ein Niveau bringt, was dann ausreicht dagegen. Also dass unsere Gegner uns abhören, das ist völlig klar, dass wir unsere Gegner abhören, das ist ebenfalls klar. Manchmal hören wir uns im Westen auch gegenseitig ab, was vielleicht suboptimal ist, aber passiert. Also das ist an sich jetzt nicht irgendwie eine große Nachricht. Und ich glaube, an diesem Abhörskandal war eben einfach etwas peinlich, wie es passiert ist. Dass es erstens über eine ungeschützte Leitung passiert ist und dass noch nicht mal irgendwelche Codewörter genutzt wurden, sondern wirklich einfach Taurus-Kerzbrücke und auch noch der Ort, von wo MBDA ist. Also dass all das einfach so offen besprochen wurde.
Das Interessante ist vor allem, wie Putin das zu nutzen weiß. Da wurde jetzt der deutsche Botschafter aus russischer Sicht und Lesart einbestellt. Und dann wurde ihm vorgeworfen, dass Deutschland versuche, die Krimbrücke zu bombardieren, womöglich sogar noch mehr an russischem, die Krimbrücke ist nicht russisches Staatsgebiet, nur Russland denkt, es ist russisches Staatsgebiet, zu bombardieren. Was macht er da? Welches Ziel verfolgt er da, wenn er diese Opfer-Täter-Umkehr macht?
Naja, man versucht schon die ganze Zeit in der russischen Diskussion diese Brücke von Kertsch, über die zur Krim führt, einfach als zunächst mal großes Bauwerk, das Russland dann nun hingestellt hat. Und der Westen gönnt uns Russland das nicht und entsprechend, sie wollen's zerstören. Und nun haben sie natürlich gewissermaßen den rauchenden Colt in dieser Aufnahme gefunden, die dann die Oberpropagandistin Margarita Simonian dort halt auf ihren Telegram-Kanal gestellt hat. Und haben es dann eben tatsächlich so gedreht und das den Inhalt des Gespräches vollkommen verzerrt, als wollten die Deutschen diese Brücke zerstören. Mhm. Dabei war ja auch ein Ergebnis dieser Unterredung, ich habe es mir natürlich auch gleich angehört, dass es halt eben gar nicht so einfach ist, auch mit Taurus nun diese Brücke zu zerstören.
Deutlich differenzierter, ja
klar. Und es war sehr, sehr differenziert. Aber das ist eben genau die Art und Weise, wie man arbeitet. Man greift sich irgendetwas heraus, spitzt zu, überdreht es, übertreibt es und versucht dann auf diese Art und Weise den Streit bei uns zu säen.
Und den Botschafter vorzuführen.
Und den Botschafter vorzuführen. Und man muss da leider sagen, Volltreffer, es ist ihnen gelungen. Und es gibt dann auch, gut, der Botschafter musste sich dann auch noch, als er ins Außenministerium gelang, das war ja auch eine Frechheit, dass er dann auf diesen wenigen Metern einfach so einen Spießrutenlauf durch die Journalisten, die ihn da quasi anschrien und dann auch auf dem Rückweg genau das Gleiche. Auch das geht eigentlich nicht. Weiß nicht, ob man das mit dem russischen Botschafter hier dann auch gleich mal so machen müsste.
Kann das unbeantwortet bleiben? Frau Baerbock,
aber
Sie sind die
in
Chefin.
Irgendeiner Form muss man auch gegen, im Grunde genommen muss man gegen jede diese Art von Provokation, jede Art von Schritt sofort einen gegensetzen, weil das wird sonst auch natürlich in Moskau nicht anders verstanden als wenn da nichts dagegen kommt, dann gehen wir noch einen weiter.
Wie lautet die Antwort der Chefin?
Wir haben ja schon kluge Strategien erfahren. Man sollte sie im Ungewissen lassen. Deswegen verkünde ich die jetzt nicht im deutschen
Das ist gut.
Das wird ja alles genau verfolgt. Genau. Ich möchte nur auch wieder zur Klarheit, weil immer alles verdreht wird. Der deutsche Botschafter war nicht einbestellt.
Sie hatten das ja auch schon.
Sondern es war ein Besuch, der ohnehin anstand, dort im Außenamt oder im Außenministerium. Nichtsdestotrotz sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Es sind andere Zeiten und da muss man auch anders Außenpolitik machen. Und ich habe ja zum Beispiel meinen Botschaftern weltweit gesagt, wir müssen anders kommunizieren. Wir müssen, wenn uns Dinge unterstellt werden, offensiv auch bei den Social Medien dagegen gehen. Und das ist natürlich für Botschafter Lambsdorff alles andere als schön. Und nichtsdestotrotz ist sie, wir gehen dahin und wir werden, lassen uns auch nicht von Journalisten einschüchtern, ist aus meiner Sicht, die sagen jetzt, das sollte man mit den anderen auch machen. Ne? Wir zeigen, wir lassen uns von Dingen ständig abschrecken, weil sie, was sie wollen, ist ja auch da, uns einzuschüchtern. Ja? War bei meiner Pressekonferenz noch kurz vor Ausbruch des Krieges ja ganz, ganz ähnlich. Da hatten wir die Diskussion, russische Medien würden in Deutschland ja nicht zugelassen und deswegen gibt es ja gar keine Medienfreiheit. Und da müssen wir hart dagegen gehen, weil ansonsten verfängt das, und das hat Herr Lambsdorff aus meiner Sicht auch sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir gegen diese Lügen dann selber kommunikativ auch vorgehen.
Mhm. Herr Thumann hat schon angesprochen, wir wollen den Blick noch weiten. Gegen Ende der Sendung am kommenden Woche sind Präsidentschaftswahlen in Russland, von denen wir überraschenderweise schon wissen, wie sie ausgehen. Aber wir wissen auch seit vergangenen Dienstag, wen die Republikanische Partei in den USA ins Rennen um das Weiße Haus schickt. Und deswegen hören wir jetzt, den möchte wieder gern Präsidenten, wie er bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina am 10. Februar etwas zu Russland und der NATO gesagt hat und wie ihm der amtierende Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation vor zwei Tagen darauf antwortete.
And one of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
A former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable.
Frau Baerbock, wie schwer fällt es Ihnen, da keine Wahlkampfempfehlung, keine Wahlempfehlung aufzugeben, wenn Sie das hören?
Gar nicht schwer. Ich sage immer, auch in anderen Ländern, die keine Demokratien sind, das ist das Schöne an Demokratien. Es ist richtig spannend. Wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, aber ich betone auch, wir arbeiten unglaublich gut mit der Biden-Administration zusammen. Und es ist wichtig, dass wir das weiter tun. Mein polnischer Kollege, der neue Außenminister Polens, der hat bei einer Veranstaltung, die wir zusammen gemacht haben in New York, darauf einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, das Einzige, Mal, als innerhalb der NATO Artikel 5 gezogen wurde, war mit Blick auf Afghanistan. Mhm. Und da haben alle Europäer die Amerikaner mit unterstützt. Und dann hat er gesagt, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir eine Rechnung danach geschickt haben nach Amerika. Und ich glaube, auch da ist es total wichtig. Wir dürfen das nicht überhöhen. Wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Wir bereiten uns natürlich auf alles vor. Aber jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir unterstreichen, wie eng wir mit der beiden Administrationen zusammenarbeiten. Und deswegen auch unseren europäischen Beitrag in der NATO deutlich erhöhen.
Wieder diplomatisch geantwortet. Wir dürfen das nicht überhöhen, Herr Thumann, sagt Frau Baerbock. Ist das Wahlkampfgetöse, was Donald Trump da ankündigt, was er tut? Oder glauben Sie, der macht das ernst?
Schwer vorherzusagen, was er dann im Einzelfall machen würde. Mhm. Ganz klar ist, dass er sich ja jetzt vorgenommen hat, dass es diese sogenannten Adults in the Room, die damaligen Erwachsenen, die dann also den Irrlichtern, den Trumps ein bisschen einfingen und ganz viel Erfahrung hatten und deshalb nicht aus der Spur geraten ließen. So, dass es die nicht geben soll. Wir wissen noch nicht genau, wen er da so dann alles mitbringt, aber die werden uns sicherlich schon Spaß machen, diese Herren und Damen, die er da dann womöglich auch zum Erschrecken der Europäer halt eben ins Amt bringen wird. Und meine Befürchtung ist einfach, dass er sich vielleicht nicht diese diese Äußerung dann nochmal wiederholt, aber dass er sich eben einfach in entscheidenden Punkten, wenn Putin ansetzt, Europa einzuschüchtern, dass er sich dann zurückzieht und sagt, dann macht mal. Und es reicht ja dann, da muss es gar nicht zum Verteidigungsfall kommen, sondern es kann halt eben einfach auch schon durch den Ausdruck, die Art und Weise, wie er dann sagt, ich bin verpflichtet, ich fühle mich verpflichtet, zu den Commitments der NATO zu stehen und zur Verteidigung Europas zu stehen oder halt daran Zweifel lässt. Und die ganze Abschreckung der NATO und der Sinn und Zweck von Artikel 5 ist ja im Grunde genommen, ist es ja eine Art Glaubensbekenntnis. Wir glauben alle daran, dass wir in dem Fall uns gegenseitig verteidigen. Und wenn jemand daran Zweifel sät, dann erschüttert das dieses Glaubensbekenntnis. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe.
Und sollte die USA sich als Führungsmacht in der NATO zurückziehen, Frau Orlander, könnten die Europäer das kompensieren? Und wer könnte Ihrer Meinung nach da eine Führungsrolle übernehmen?
Also momentan sieht das sehr schwer aus. Also ich glaube, was jetzt in Finnland insbesondere wahrgenommen wurde die letzten Wochen, war dieser offen an den Tag gelegte Riss zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel, wo es wirklich so Seitenhiebe in Pressekonferenzen gab zwischen Macron und Scholz. Und das bereitet einem kleinen Land wie Finnland dann eben Sorgen. Also es sieht nicht so aus, dass die europäischen großen Länder, also Großbritannien, Deutschland und Frankreich, alle sind irgendwie auf ihre eigene Art und Weise führungsunfähig so ein bisschen. Und es sieht wirklich nicht gut aus. Allerdings werfen jetzt auch die USA Fragezeichen auf, ob weiterhin dann auf sie auch Verlass ist. Also es kommt so ein bisschen das Gefühl auf, so vielleicht sind wir am Ende doch wieder alleine.
Ihr Kabinettskollege Frau Baerbock, Boris Pistorius, war ja gerade in Finnland und wurde befeuert mit eher undiplomatischen Fragen von Journalistinnen und Journalisten dort, die gefragt haben, wenn denn die Deutschen so viele Angst hätten davor, so eine Waffe zu liefern wie den Taurus, ob es dann nicht am Ende sinnvoller wäre, dass in Europa eher der französische Präsident eine Führungsrolle übernehme. Was würden Sie da antworten?
Ganz diplomatisch, nur gemeinsam sind wir stark. Und vielleicht auch zum Abschluss der Sendung, weil wir so viel darüber reden, dass Putin uns Angst machen will. Das, was wir gemeinsam in den letzten 2 Jahren geschafft haben, ist, dass wir unglaublich geschlossen waren. Ich meine, die EU wurde vor 3 Jahren belächelt, die kriegen sowieso nichts zusammen hin.
Jetzt Sie haben in den letzten 2 Wochen ein so derartig ungeschlossenes Bild abgegeben, gerade auf der deutsch-französischen Achse.
Ja, es lief schon mal besser, das kann man glaube ich deutlich sagen. Und deswegen erinnere ich auch an die guten Zeiten in all den Monaten davor, weil das unsere Stärke ist. Und das hat Putin total unterschätzt. Er hat gedacht, er kann in 3 Tagen Kiew einnehmen, hat auch seine ganzen militärischen Fähigkeiten unterschätzt, hat auch uns Deutsche da unterschätzt. Der Kanzler hat eine bemerkenswerte Rede gehalten mit der Zeitenwende und wir waren als Europäer da, wir waren als NATO da. Ich meine, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich als grüne deutsche Außenministerin so viel auf NATO treffe sein muss. Aber so ist das, wenn die Welt sich ändert, wenn es plötzlich darum geht, den Frieden auf dem eigenen Kontinent zu sichern, dann müssen wir auch unsere Politik entsprechend anpassen. Und das haben wir gemeinsam getan und das müssen wir uns jeden Tag wieder vergegenwärtigen, dass das Wichtigste ist, dass wir geschlossen agieren. Und deswegen glaube ich auch bei all dem, was ich teile, worauf wir vorbereitet sein müssen, dass wir mit Blick auf die Amerikaner zum Beispiel arbeiten wir ganz viel mit den Bundesstaaten zusammen. Ich war in Texas, einem sehr konservativen, habe dort mit dem Gouverneur gesprochen, auch über die Frage, was würde es denn für Texas bedeuten mit zig deutschen Unternehmen, wenn plötzlich sowas käme, dass man sagt, wir kündigen der NATO jetzt die Freundschaft. Also da gibt es noch ganz viele andere Ebenen, die ja auch mit rein spielen, wo die ganzen wirtschaftlichen Fragen mit im Raum stehen. Und deswegen, so hart sind gerade diese Zeiten, wir müssen aus meiner Sicht jeden Tag, jede Woche, jeden Monat an dieser Geschlossenheit arbeiten. Und
allein vielen fehlt der Glaube daran, wenn Sie die letzten Wochen angucken. Herr Thumann, Sie auch?
Ja, natürlich hat das keinen guten Eindruck gemacht. Und insoweit der Zweifel befällt einen. Die Frage ist dann halt eben tatsächlich, wie man in der jeweiligen Situation reagiert. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir zum Beispiel tatsächlich diese Situation haben am 5. November, dass Trump gewönne, und das steht noch lange nicht fest, dass wir dann halt tatsächlich erst dann so richtig in die Pötte kommen und da wäre halt eben wieder ein halbes Jahr verloren. Auf der anderen Seite muss man einfach auch sagen, wir sind derzeit auch einer gewaltigen russischen Inszenierung ausgesetzt. Denn Putin bläst sich einfach gewaltig auf in allerlei Hinsicht. Wir müssen einfach wissen, die ganzen Statistiken von wegen Wirtschaftswachstum und was da alles so doll läuft, das ist natürlich alles von vorn bis hinten gefälscht. Weil die einfach schon seit Ende 22 ja ihre Statistiken nicht mehr veröffentlichen. Es ist der Fonds, den Putin hat, für den Wohlstandsfonds, den er ja über Jahre aufgebaut hat, der ist gewaltig geschrumpft. Die eine Hälfte, die haben wir ja eingefroren. So, und die andere Hälfte ist halt von 300 Milliarden jetzt noch auf 100 Milliarden geschrumpft. Und davon hat er noch 50 in festen Immobilien und Straßen angelegt. Also hat er noch 50 Milliarden. Das ist gar nicht so viel. Mhm. Das heißt also, auch bei ihm ist, er muss sehen, dass es bald zu einer Entscheidung kommt. Denn wenn Trump nicht gewinnt am 5. November, dann hat er nämlich eine sehr, sehr lange Ebene vor sich. Und dann wird es für ihn auch eine große Durststrecke, weil so viele Mittel sind dann auch nicht mehr da. Und dann hängt es einfach absolut vom Ölpreis ab, wie immer in Russland, wie lange er denn noch durchhält oder nicht.
Ich habe zum Abschluss noch eine andere Frage, Frau Baerbock, da wir die Sendung genannt haben, eine Frage an Sie gerichtet haben, wie undiplomatisch können Sie sein? Ihr Kabinettskollege Robert Habeck und Parteifreund ist gerade in den USA unterwegs und er macht heute den ganzen Tag über Schlagzeilen damit, dass er zum Teil undiplomatische Dinge sagt. Er hat zum Beispiel gesagt, vorgeworfen, Trump hätte Kooperationen kaputt gemacht. Und er antwortete auf die Frage, wie die Politik sich aufstellen müsse, auch in Klimafragen an die Politik allgemein gerichtet, löst endlich die Zitat fucking Probleme. Sind Sie ein bisschen neidisch, dass er sich freier äußern kann als Sie und das sagt, was Sie vielleicht denken?
Auch da sieht man mal, wie gut so eine Rollenverteilung ist. Und da sieht man auch, wie eng wir miteinander sind. Weil ich nämlich schon wieder zurück, heute Morgen, als er gelandet ist, haben wir gleich miteinander telefoniert. Da haben wir aber über andere Fragen gesprochen. Und das zeigt, also natürlich ist es so, wir können jetzt alle Probleme beschreiben. Ja? Aber ich sage immer, jetzt muss ich mir was nachgießen. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer, weil sonst kann man in der Politik gar nicht dran glauben, dass man einen Unterschied macht. Und das ist auch das in der Ampel, im Kabinett, jetzt nicht nur mit Robert Habeck, sondern mit allen anderen. Natürlich haben wir da riesige Herausforderungen. Und auch hier gilt aber, Putin hat voll darauf gesetzt, dass er auch bei uns und so destabilisieren kann. Wir haben mit zig anderen europäischen Ländern vorgezogene Neuwahlen gehabt. Und natürlich kracht es bei uns mal. Aber auch diesen Gefallen werden wir Ihnen nicht tun. Und in diesen Zeiten deswegen auch mit unterschiedlichen Rollen, der Wirtschaftsminister ist in den USA und macht es mal ein bisschen deutlicher, spielen zu können. Ich glaube, das ist unsere gemeinsame Stärke.
Danke für diese Schlussworte. Wir geben sofort zu Jessi Wellmer nach Hamburg, denn die wartet schon mit den Tagesthemen. Jessi, was habt ihr vor?
Wir schauen auf das Unternehmen, das gerne mal mit entspanntem Reisen wirbt, mit dem aber von Dienstag 2 Uhr früh an wieder kaum jemand reisen kann. Die Lokführer der GDL streiken erneut, darüber gleich mehr in den Tagesthemen.
Endlich wieder. Vielen Dank, Jessi, dafür. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch. Annalena Baerbock, Michael Thumann, Linda Orlander für den Besuch hier im Studio. Ihnen für das Interesse hier. Vielen Dank und Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis zum nächsten Sonntag. Wiedersehen.